Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute darf ich, Dennis Rink, VRM-Chefredakteur, wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Karl-Rudolf Korte über das Geschehen in Deutschland, auf der Welt, in Amerika, über das politische Geschehen sprechen. Herr Korte ist seit 2002 Professor an der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg und seit 2006 Direktor der NRW School of Governance und hat sich heute Zeit für unseren Podcast genommen, obwohl er mitten im Flughafen sitzt. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, Rink. Ich mache das gerne von überall her. Ich bin bereit.
Deswegen weiß ich Ihre Flexibilität sehr zu schätzen und würde unseren Hörerinnen schon jetzt mit auf den Weg geben, da Herr Korte tatsächlich am Flughafen in einer kleinen Lounge sitzt, dass es, wenn es ein- oder zweimal auf dem Ohr kratzen sollte, das nichts mit uns zu tun hat, sondern eher den technischen Bedingungen geschuldet ist. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, denn es ist mir ein großes Anliegen heute, Herr Korte, mit Ihnen in dieser Podcast-Folge nochmal auf die US-Wahl einzugehen, weil wir letzte Woche ja so verblieben waren, dass ich Ihnen diese Woche die Frage, wer denn gewinnt, ja, Donald Trump oder Kamala Harris, nochmal stellen darf.
Ja, immerhin haben Sie sich daran erinnert, das spricht für Sie, dass Sie auch ein gutes Gedächtnis haben oder entsprechend von Ihrem großen Mitarbeiterteam vorbereitet werden für diesen Podcast. Insofern gehe ich da gerne drauf ein, mit all den Wahrheiten, die natürlich dahinter stehen. Aber wenn man halt eine Woche dort unterwegs ist, sehr unterschiedliche Akteure spricht, Agenturen, Wissenschaftler, bestimmte Bevölkerungsgruppen und das in Swing State wie Pennsylvania und in Washington DC, dann hat man natürlich einen bunten Strauß sehr unterschiedlicher Eindrücke, die über das hinausgehen, was man auch von überall sich anlesen kann oder angucken kann.
Ich habe mir Notizen gemacht, damit ich es mir behalten kann, Herr Korte. Gedächtnisleistung war das nicht, ich habe mitgeschrieben.
Das ist auch eine Möglichkeit. Ich unterschätze Sie offenbar.
Und was Sie vielleicht auch unterschätzen, ist die Hartnäckigkeit von Journalisten, weil ich würde die Frage, wer gewinnt, nochmal wiederholen. Donald Trump oder Kamala Harris?
Aus der Sicht heute spielt das Momentum für Trump. Nicht, weil die Umfragen sich im Moment so auslegen lassen, sondern weil die Vielzahl von Gesprächen, Eindrücken und auch Analysen, die ich dort vor Ort erfahren habe, doch darauf hindeuten, dass viele Republikaner-Freunde und Fans die Partei wählen, unabhängig von Trump. Das ist einfach ein wundersamer, komischer Alter. Also sie nehmen ihn alle ernst, aber nicht wörtlich. Und dieser besondere Unterhaltungswert macht ihn attraktiv, ganz offenbar, aber stört die Leute nicht, die bereit sind, ihn zu wählen. Und das, die beiden Hauptthemen waren immer zu sagen, in der Wahrnehmung war Trump beim letzten Mal 2016 in der Zeit, in der er regiert hat, so gut, dass es alles billiger war und es war alles stabiler, als es jetzt der Fall ist. Es war sicherer. Und diese beiden Argumente ökonomisch und auch das Argument, was immer dafür spricht, dass er von ihm mehr Sicherheit ausgeht, das hat mit der Realität, wie wir wissen, überhaupt nichts zu tun. Immerhin Corona kam damals, was er nicht provoziert hat, aber er war auch für Millionen Tote in den USA mitverantwortlich.
Aber bezieht sich dieser Sicherheitsgedanke dann auf die immer dauernde Diskussion in Amerika wegen der Wand und der Grenze zu Mexiko? Oder kriegt Biden jetzt zur Last gelegt und Trump zugute gehalten, dass die Welt insgesamt sicherer war, auch im Hinblick auf die Ukraine?
Genau, das ist, wird in einen Topf geworfen. Es geht nicht um Grenzziehung, es geht darum, dass Stabilität ausstrahlte, weil es damals eben den Krieg in Europa nicht gab. Und das wird einfach positiv für ihn interpretiert. Dass er dann mit Diktatoren gut kann, da ziehen viele die Schlussfolgerungen, dass er auch eben für Stabilität zusätzlich sorgen wird. Das ist die Annahme. Aber er kommt eben wie eine komische Figur daher, dieses Weird, was die Demokraten ja dem gegenüberhalten, ist kein Argument gegen ihn, sondern das Komische ist eben das Unterhaltsame. Dass das ein Horrorclown ist, voller Lügen, ist für die meisten nicht abschreckend, in keinster Weise. Und deswegen glaube ich, dass das Momentum für ihn, für seine Bewegung spricht. Und das ist ja eine demokratische Bewegung. Es gibt so viele Schlangen schon an den Abgabestellen für die Briefwahl. Drumherum ist eine Zivilgesellschaft unterwegs, die für beide Parteien all das vorbereitet, was zu wählen ist, denn wir vergessen, es geht nicht um den Präsidenten, sondern es geht auch um den Sheriff, es geht um die Schulleiter, es geht um die Feuerwehrdirektion, All das wählen die Amerikaner auch an diesem Tag. Der Wahlzettel ist ganz lang und oben ganz klein geht es um den Präsidenten. Das ist oft, was in den Hintergrund tritt. Und deswegen ist die Bewegtheit für das Momentum einer konservativen Ausrichtung einer Partei dann viel stärker, als sich auseinanderzusetzen mit diesen komischen Typen.
Das heißt aber tatsächlich, während es ja in Deutschland und wahrscheinlich anderen Teilen der Welt als Personenwahlkampf wahrgenommen wird, eben Trump gegen Harris, wählen einige Amerikaner die Republikaner dann trotz Trump. Habe ich das dann richtig verstanden?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist eine Präsidentschaftswahl natürlich personalisierter als bei uns die Wahlen sind. Aber die Annahme, dass es ausschließlich um die Personen geht, ist falsch. Es gibt eine Bindung durchaus an die Parteien, an die Bewegungen. Das sind Wahlkampfmaschinerien. Aber diese Ausrichtung demokratisch oder eher innovativ, links, mittig, bürgerlich oder rechts, mittig, konservativ, das ist so eine Bindung, die trägt. Und vielleicht noch ein anderer Punkt aus der Auseinandersetzung des Umfragekampfes. Denn wir haben ja nicht nur Wahlkämpfe, wir haben auch Umfragekämpfe. Wird gerade suggeriert, dass es ganz knapp ist, dass er aufgeholt hat. Aber faktisch, wenn man sich das nochmal anguckt, ich habe mir das nochmal intensiv erarbeitet, 2016 komplett falsch, Umfrage, und 2020 in vielerlei Hinsicht auch falsch, haben zwar beide vorher gesagt, aber in einzelnen Swing States, Wisconsin beispielsweise, 20% Vorsprung für Biden vorher gesagt, von seriösen Umfrageinstituten. Er hat mit 0, irgendwas da am Ende gewonnen. Also das ist... Ich traue diesen Umfragen auch diesmal nicht. Warum sollen die jetzt besser werden? Die wollen besser werden, weil damit natürlich viel Geld zu verdienen ist. Aber das Wahlsystem ist letztlich so kurios und so anders durch die Mehrheitsverhältnisse in den Swing States, die von 3.000, 4.000, 5.000 Leuten am Ende entschieden werden, ob ein ganzer Swing State mit allen Wahlleuten am Ende für Harris oder für Trump eingeht, das ist ja fast schon irrational.
Das heißt aber, wenn Sie davon sprechen, dass Umfragen nicht so genau sind oder nicht so deutlich sind wie am Ende oder dass sich am Wahltag das Ergebnis anders darstellt, dass das Pendel zu Harris ausschlägt, damit rechnen Sie aber nicht, beziehungsweise warum rechnen Sie damit nicht, sondern dass es eher zu Trump dann ausschlägt?
Ja, weil die Hauptthemen eben Wirtschaft und Migration sind und in beiden Themen ein sehr deutlicher Vorsprung ist jetzt bei den Fragen nach den Problemstellungen, was die Leute als wichtigste Aufgabe sehen. Das ist ja eher zu messen als Wahlergebnisse oder Einstellungen zu den Parteien an dem Tag, an dem es gemessen wird. Das ist verlässlicher. Und diese Großthemen Migration und Wirtschaft, da liegen die Republikaner vor den Demokraten. Bei den Abtreibungsfragen und Aspekten führen die Demokraten, das ist so das dritte Thema, aber es ist nachgelagerter als die anderen beiden. Deswegen glaube ich, dass die Situation über diese Großthemen eher für die Demokraten einzahlt. Und wir sehen eben das durchaus aus europäischer Brille, dass das so sein kann. Aber wir denken immer, dass die Leute zwar davon überzeugt sind, aber dass der Typ Trump sie am Ende abhält, dann doch die Demokraten zu wählen. Und da war diese Woche eben lehrreich, nochmal zu erkennen, dass die Leute kleben für ihn, die bauen und basteln in ihren eigenen privaten Häusern diese Fähnchen zusammen und diese Aufsteller, für die vorgehen, trotz des Typs, weil es eben auch um den Gouverneur geht, es geht um den Abgeordneten, es geht um den Sheriff, alles dann demokratisch gefärbt oder eben republikanisch gefärbt. Und das ist, finde ich, interessant. Und eine andere Überlegung noch, diese Misstrauenskultur gegenüber dem Wählen überhaupt. Gibt es Aufstände an dem Abend? Haben wir überhaupt ein Ergebnis? Tag später, wo wird protestiert, welche Anwälte werden wie aktiv? Das ist maßlos, grenzenlos, dass man keinem mehr traut, wie das Ergebnis am Ende nicht nur ist, sondern wie man damit umgeht. Wir haben auch keinen einzigen gesprochen aus dem republikanischen Lager, der einfach zugibt, dass die letzte Wahl verloren war. Auch das wird niemals zugegeben. Das ist eine Lügenkultur, eine Misstrauenskultur zu dem wichtigsten Institut, was wir haben in der Freiheit, nämlich frei auch zu wählen. Da muss man einfach aufpassen, dass davon nicht sich hier wiederholen.
Ich erlebe, wenn ich auch Reportagen aus Amerika rund um die Wahl gucke, die Anhänger von Trump ja auch schon fast als fanatisch. Das sind, glaube ich, dann fast nicht mehr nur Wähler, sondern auch Fans oder fast schon Überzeugungstäter, auch in der Abgrenzung zu den Demokraten oder Kamala Harris. Was mich aber interessieren würde, wenn Sie jetzt sagen, dass es dann tatsächlich auch Leute gibt, die ja die Republikaner als Partei wählen. Es hieß ja so im Laufe der Jahre, dass die Person Trump diese so stolze republikanische Partei nach und nach ausgehöhlt hat. Und wenn er jetzt diese Wahl verlieren sollte oder irgendwann nicht mehr als politischer Akteur aktiv ist, dass dann jetzt erstmal nichts mehr ist,
das
stehen
stimmt.
die Republikaner
Das
dann tatsächlich so schwach da oder ist da irgendwie doch mehr, weil sie ja jetzt einen gewissen Zulauf auch als Partei scheinbar bekommen?
Es ist die reinste Unterwerfung unter Trump. Und klar bricht das zusammen, wenn er nicht gewinnt. Aber das ist so, wie er bei den evangelikalen Bewegungen eben sich anmaßt, Bibel selbst zu signieren. Genauso ist es hier auch fast schon den Ring zu küssen. Das ist die Unterwerfung, weil man mit ihm einen Sieg erhofft. Das ist sehr, sehr kurios, aber das ist die Straffheit, mit der die Partei geführt wird von ihm aus und auch von seinen Verwandten, die als Generalsekretärin ja mit dabei ist, Schwägerin. Und das ist auch eine interessante Gesprächskultur gewesen. Welche Verwandten am Ende mit einziehen, ist unklar, wieder ins Weiße Haus. Das war beim letzten Mal klarer strukturiert, die Namen waren deutlicher, da halten sich offenbar die Verwandten zurück. Alle gehen davon aus, dass die wieder eine große Rolle spielen, aber welche weiß man nicht. Also ich sehe da keinen Widerspruch, den sie eben konstruiert haben. Die Partei ist voll auf Trump ausgerichtet. Sie hat mit dem traditionellen einer republikanischen Partei nichts zu tun, also der Zeit von Reagan, die große Zeit, in dem eine Partei wirklich bürgerlich rechts war. Davon ist ja in der Ideologie überhaupt nichts erkennbar.
Jetzt haben wir ja, weil laut Ihrer Aussage ja im Moment die Waage leicht Richtung Trump schlägt, noch relativ wenig über Kamala Harris gesprochen, die überspitzt gesagt Hoffnungsträgerin des Westens. Hat die eigentlich vor dem Hintergrund dessen, wie sie im Moment die Stimmungslage und vor allen Dingen auch die Aufnahme von Themen und die Verarbeitung in der Bevölkerung skizzieren, überhaupt noch Chancen mit Inhalten zu punkten beziehungsweise in das Mindset der Leute reinzukommen, wenn tatsächlich jetzt Trump schon als positiv zurückgemeldet bekommt, dass es damals ruhiger war, sicherer und dass die Wirtschaftssituation besser war?
Sie muss auf das andere setzen, das, was ihren Weg macht, anders als Biden, das Neue zu versprechen, nicht nur für Zukunft zu stehen, sondern auch für eine Zukunft, die eben Sicherheit verspricht und die auch bezahlbar ist, damit nicht alles teurer wird. Und das zu übersetzen in den Talkshows, in den Town Halls, in den verschiedenen neuen Formaten, die entwickelt worden sind, fällt ihr sichtbar schwer, dass es abgenommen wird, weil sie wird fast immer mit konfrontiert, dass die Migration problematisch ist aus Sicht vieler Amerikaner und damit wird sie in Verbindung gebracht. Also sie kommt gar nicht richtig in den Gesprächen, in die Offensive mit den Themen, das andere anzukündigen. Das ist ein Problem. Was gut bei ihr läuft, sind die Influencer, auch vielleicht das Neueste in diesem Wahlkampf, dass es noch deutlicher ist, dass auch die in den sozialen Medien wichtigen Influencer sich viele zu Harris bekennen. Vielleicht sind das die neuesten Tools, weil sonst ist multimedial, die gesamte Maschinerie, auch künstliche Intelligenz wird eingesetzt, aber spielt noch nicht so eine große Rolle, wie man das bislang erwartet hatte. Das ist bei Trump natürlich überhaupt nicht der Fall. Also nicht, dass ich falsch verstanden bin, sie kann am Ende auch gewinnen, aber das Bild hat sich eigentlich eingedunkelt, was wir mit ihrem Staat erst hatten. Sie hat es geschafft, den Gleichstand zu erreichen in den Voraussetzungen, die Biden nicht hatte. Aber ob es am Ende zu mehr reicht, da sind mir diese Woche doch große Zweifel gekommen.
Also würden Sie sagen, dass die Influencer, dass die tatsächlich eher oder zumindest in bedeutender Weise Richtung Harris gehen, weil ich das interessant fände vor dem Hintergrund, dass wir ja in anderen Staaten häufig das Bild haben, dass die Populisten über die Verknappung von Wahrheiten in den sozialen Medien und die Erreichen ihrer Zielgruppe dort eigentlich relativ stark sind. Ich jetzt aber das Gefühl habe, dass ja auch in Amerika Trump in der Fläche seine Stammwähler hat, was ja in der Regel Leute sind, die sich vielleicht bei Social Media nicht so aktiv rumtreiben. Das heißt, die vermeintlich Unterlegene ist eigentlich im Social Media Bereich qua Influencer besser aufgestellt.
Ja, kann man so sehen. Wir hatten aber auch zwei oder dreimal Berichte von Sicherheitsdiensten, die sich mit den Manipulationen auseinandersetzen, die von Iran, China und von Russland fast täglich aufgedeckt werden. Das wird auch bei dem Ergebnis wieder der Fall sein, bis in die Technik hinein, am Ende Zählmaschinen auch zu manipulieren. Das ist absolut irre. Alles wird erwartet, alles gerüstet. Ob es ausreicht, weiß ich nicht, aber das Ausmaß der Manipulation unter technischen Bedingungen ist gigantisch. Und deswegen wurden auch in den letzten Jahren die Wahlmaschinen als solche abgeschafft, die in vielen Wahllokalen ja eine Rolle gespielt haben. Ich habe das oft in zurückliegenden Jahren beobachtet, die gar nicht so einfach zu bedienen waren. Man hat eine lange Warteschlange gehabt, da geht mal die Maschine, man kann sie nicht bedienen. Dann kommt einer und hilft einem und guckt in der Regel auch noch zu, wie man will. Das habe ich oft beobachtet, also sehr lustig. Hat mit dem Wahlgeheimnis nichts zu tun. Und man wusste natürlich nie, ob ich jetzt hier drücke, ob das wirklich auch so übersetzt wird. Wie gibt es nicht mehr, fast nicht mehr, ganz wenigen. Es wird wieder ganz klassisch angekreuzt. Oder eben bei der letzten Wahl 60% haben zu Hause über Briefwahl sich beteiligt. Von den wenigen Wählern, die es überhaupt in den USA gibt, im Vergleich zu unseren Wahlbeteiligungen.
Also irgendwie habe ich gedacht, Herr Korte, von Ihrer Woche in Washington bringen Sie positive Nachrichten mit, aber Sie sind auch nicht dafür, da positive Nachrichten zu verbreiten, sondern profunde.
Da setze ich ja auf Sie als Chefredakteur, dass Sie praktisch als ein Botschafter des Guten ohnehin immer unterwegs sind und vielleicht dann das in Printversionen dann übersetzen. Aber
Print, Herr Korte, wir sprechen doch von E-Paper, wir sind doch in der digitalen Transformation bei der VRM.
Das stimmt, Sie sind ja multimedial unterwegs. Man muss immer mit Ihnen rechnen, überall, auf allen Kanälen und in allen Formaten, das ist mir schon klar. Aber es gibt natürlich auch noch dieses Erlebnis am Morgen, ein blätterndes Produkt in der Hand zu halten. Dafür bin ich zu alt, um darauf zu verzichten.
Treue Abonnenten sind uns ja auch die Liebsten. Wir binden die ja bisweilen sogar mit eigenen Podcast-Formaten an die VRM.
Ja, das ist gut. Ich habe mir auch zur Angewohnheit gemacht, oft zu Weihnachten ein Abo zu verschenken. Damit können wir ja im Podcast jetzt auch werben. Das ist ein sehr schönes, kommt immer gut an.
Absolut. Finde ich auch eine gute Idee. Werde ich vielleicht auch ein, zweimal anwenden. Und jeder, der es hört, kann es auch gerne übernehmen. Herr Korte, ich habe noch ein anderes Thema, was ich wahrscheinlich in anderen Wochen, wenn wir nicht über die US-Wahl sprechen würden, als eigene Podcast-Folge anbiete. Deswegen möchte ich es gerne kurz anreißen. Aber wir können es natürlich nicht unendlich vertiefen. Wenn wir kurz nach Berlin schauen und gucken auf die aktuelle Performance von der Herren Scholz, Lindner und Habeck. Habeck stellt eigene Wirtschaftsprogramme vor und Lindner sagt im besten Oppositionsstil, bevor er es schon fast zu Ende gehört hat, dass das alles Mist ist und macht jetzt noch Parallelgipfel zu denen von Olaf Scholz auf. Kämpft da gerade jeder nur noch für sich oder kann man da noch einen Ampelplan dahinter erkennen?
Nein, ein Plan ist nicht erkennbar. Da ist keine versöhnte Verschiedenheit mehr in keiner Facette, sondern jeder geht seinen eigenen Weg und das offensiv, manchmal auch aggressiv. Das ist aus meiner Sicht schade, weil das so lange noch bis zur Bundestagswahl ist. Aber von diesem vielleicht eigenen Plan, aggressiv das eigene rauszustellen, werden wir keinen Abstand erhalten. Die werden das weiter fortsetzen. Wir kennen das ja ein halbes Jahr vor der Wahl zu Recht, dass auch Koalitionspartner ihr eigenes ins Zentrum rücken und gegenüber den Wählern sagen, wir sind nicht nur Partner in der Koalition, sondern wir haben auch ein eigenes Wahlmotiv. Aber so früh ist es irritierend. Ich habe den Eindruck, es nimmt auch niemand mehr richtig ernst, und weil keiner mehr eine Erwartung hat, dass noch Gemeinsamkeit im Sinne von wichtiger, zentraler Gesetzgebung erfolgt.
Und diese typische Frage der Neuwahlen, wenn jetzt offensichtlich keiner schon mehr an ein Ampelbündnis glaubt, glauben Sie aber immer noch nicht an Neuwahlen, weil man jetzt eigentlich auch schon mit Blick auf die nächste Wahl schaut, oder?
Ja, weil es jetzt darum geht, wie behalten alle die Nerven? Jeder treibt den anderen vor sich her. Wer zuerst springt, wird am Ende verlieren. Das ist die Vermutung. Deswegen provozieren sie sich wechselseitig. Das ist so mein Eindruck. Und man prüft täglich, ob der andere noch gute Nerven hat, das auszuhalten. Das ist unschön anzusehen. Aber wenn man jetzt aussteigt, das würde ja auch nie automatisch zu Neuwahlen führen, sondern erstmal zu einer Minderheitsregierung.
Aber was ist denn das als letzte Frage zu dem Thema? Weil ich merke, mir fallen immer mehr Fragen ein. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Aber was ist denn das Kalkül?
Nee, das ist überraschend bei Ihnen, das stimmt.
Was ist denn das Kalkül jedes Einzelnen dahinter? Weil natürlich könnte man jetzt sagen, er will sich natürlich mit seinem Thema profilieren und seine Position dann stärken in diesem Kontext. Aber der allgemeine Eindruck ist ja, und das zeigen ja auch Umfragen, dass sie ja alle drei durch dieses Vorgehen an Glaubwürdigkeit und an Wählerzuspruch verlieren. Also deren Intention, sich zu positionieren, zündet ja nicht. Das heißt, sie rennen ja eigentlich fast in ihr eigenes Verderben aktuell.
Und alles ist ein Dilemma eher. Auf dem Wählermarkt ist, so wie Sie skizziert haben, genau so, dass man das ja nicht gutieren kann. Andererseits möchte man die Klarheit der roten, grünen, gelben Farbe auch programmatisch herausstellen. Andererseits, und das macht das Dilemma aus, sollte man immer an die Bundestagsfraktion denken, die 4 Jahre ihr Mandat auch jeder Einzelne wahrnehmen möchte, aus vielerlei auch persönlichen Gründen. Und auf keinen Fall 3 Monate vor Ende der Legislaturperiode das Mandat verlieren. Also auch so ein Kalkül, eine machtpolitische Kalkulation über die Stärke von Fraktionen, die große Trägheitsmomente haben, die Beharrungsvermögen haben, die sich klammern an ihr Mandat aus vielerlei Gründen, die man auch nachvollziehen kann, würde ich nicht unterschätzen. Und da überwiegt am Ende auch im Hinblick auf die Auswahl der vielen Unbeliebten, die uns ja zur Auswahl vermutlich für die Kanzlerschaften bereitgestellt werden von den Parteien, das Kalkül, ob man wieder ein Mandat im neuen Bundestag dann bekommt oder nicht, mit welcher Person ist die Chance am größten. Das wird uns ja im Frühjahr nochmal beschäftigen, weil da ja noch nicht alles ausbuchstabiert ist.
Es gäbe noch viele weitere Fragen und Themen, aber dann sprengen wir in diesem Podcast in der heutigen Folge leider etwas den Rahmen. Deswegen bedanke ich mich, Herr Korte, bei Ihnen für Ihre wie immer glasklaren und profunden Analysen. Allerdings sind Sie mir noch eine Antwort schuldig und den Hörern natürlich auch. Warum sitzen Sie denn eigentlich gerade schon wieder am Flughafen?
Ja, weil es noch mehr Wahlen gibt. Und in Japan wurde auch eine Parlamentswahl abgehalten, spektakulär, mit einer Veränderung, die eben zu neuen Koalitionsbildungen, auch neuen Formaten der Macht führt. Und ich bin auf dem Weg zum Deutsch-Japanischen Forum vom Auswärtigen Amt in Tokio. Das geht nicht um Wahlbeobachtung, weil es eine Konferenz, aber darüber können wir uns in der kommenden Woche dann sehr gut unterhalten, wie mein Eindruck ist, in der vergleichenden Perspektive, wie die Japaner mit Krisen und Konstellationen umgehen und vor allen Dingen auch mit Wählermotivation und mit den Wählermärkten, wie die Japaner auch beispielsweise auch auf die US-Wahl dann reagieren. Also solange sie sich gedulden können und aushalten können, bin in einer Woche dabei, aber eben dann mit japanischer Perspektive für deutsche Hörerinnen und Hörer.
Ganz andersrum, Herr Korte, ich brauche diese Woche bis zum nächsten Podcast, um mich in die politische Situation Japans etwas einzulesen, weil ich dort aktuell gar nicht so firm wäre, um dort Ihnen 1 bis 2 adäquate Fragen zu stellen. Mehr kriege ich ja in der Regel auch nicht hin.
Eben das, aber Sie haben ja so ein großartiges Mitarbeiterteam, was Sie ja immer pusht und die sind bestimmt jetzt schon am Mitschreiben.
Das hoffe ich auch, denn ohne die wäre ich verloren. Vielen Dank, Herr Korte, für die heutige Folge. Wir haben tatsächlich jetzt aufgelöst, Sie sitzen in Frankfurt im Flughafen, in der Lounge, haben sich trotzdem netterweise Zeit für uns genommen. An den Hintergrundgeräuschen hat man manchmal gehört, dass Sie eben mittendrin statt nur dabei sind, aber umso netter, dass Sie sich auch heute Zeit für mich genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug und dann hören wir uns nächste Woche aus Japan, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Dann, wie gesagt, einen guten Flug. Danke unseren Zuhörern fürs Zuhören. Das war die 6. Folge Korte und Ring, heute mit dem Schwerpunkt auf den anstehenden, die entstehende Entscheidung im US-Wahlkampf und einem kleinen Ausflug in die Berliner Regierung und in die Vorgänge in der Ampelpolitik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Ring, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.